Gott erweckt Menschen. Gott erweckt Menschen. Das ist das Thema von heute Morgen aus Esra 1, Vers 1 bis 2, wo ich gerade lesen möchte. Im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, erweckte der Herr, dass erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ. So spricht der Kyrus, der König von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat uns alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Was für eine steile Einstieg, die ersten zwei Verse aus Esra 1, wo wir gerne zusammen vertiefen wollen. Also Gott erweckt hier einen weltlichen König. Und zwar darum, dass ihm ein Tempel gebaut wird, dass Gott wieder angebetet wird. Wie krass ist das? Und wir werden im nächsten Jahr zusammen die Bücher Esra, Nehemia studieren und uns vertiefen und erkennen, Gott ist ein Gott, der Menschen weckt und der wirkt. Wo wir uns als EGL getroffen haben, um so ein bisschen darüber zu beten und zu ringen, was hat Gott vor im Jahr 2026, sind wir sehr schnell darauf gekommen, dass es eigentlich logisch wäre, Esra und Nehemia zu studieren. Weil es eigentlich die Fortsetzung ist von Daniel, wo wir drin waren. Wo wir Daniel geplant haben, wir noch nicht gedacht, dass wir dann gerade in Esra und Nehemia gehen. Aber irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, hey, das passt voll so zu den Themen, wo wir dran sind bei uns in der Gemeinde. Und zwar einerseits: Bau das Haus des Herrn. Das ist unser Herzensanliegen. Hier ein Haus von Gott zu bauen, das Haus vom Herrn zu bauen. Und gleichzeitig sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, ja, wir wollen auch das Haus von Gott erweitern mit dem UG, wo wir kaufen können, wo es zwar jetzt nur an der Baubewilligung happert. Und so haben wir irgendwie das Gefühl gehabt, hey, das passt sehr gut in unser Jahr hinein. Und so wollen wir das vertiefen, weil es auch darum geht um Wiederherstellung, es geht darum um Erneuerung, um Erweckung, es geht darum, dass unser Herz immer wieder verändert wird, dass unser persönliches Leben, aber vielleicht auch unsere Gemeinde, auch immer wieder darf Veränderung erleben, unser Dorf, unsere Schweiz, unsere Nation, unsere Welt. Wir sehen uns nach Wiederherstellung, nach Erneuerung, wo Gott schenkt und wirkt. Und so wollen wir eintauchen, so in die Serie Esra Nehemia, haben wir auch das Thema gesetzt, Ora et Labora. Weil wir finden, hey, das passt sehr gut. Ich weiss nicht, wer kennt den Ausdruck Ora et Labora? Ganz ehrlich, man merkt, das ist sicher so ein bisschen die ältere Generation, die bewandt ist mit dem Wort. Und darum haben wir das natürlich auch ausgewählt, für euch zu ehren und zu wertschätzen. Es heisst, bete und arbeite. Der Spruch stammt eigentlich aus einer benediktinischen Klosterregel und drückt eigentlich das Ideal auch aus zwischen Beten, geistlichem Leben und Schaffen. Und es sagt, hey, das sollte irgendwo in Verbindung, in Gleichgewicht sein. Und wir glauben, dass wir auch das in Esra Nehemia immer wieder werden sehen. Ora et labora. Und eben jetzt müsst ihr den Stoff haben, dann könnt ihr das ein bisschen besser mit Latinisch. Es ist nämlich eigentlich eine Abkürzung. Der Satz ging eigentlich noch ein bisschen weiter. Ora et labora, elege, Deus adest sine mora. Das heisst, bete, arbeite und lies oder studier. Gott ist da. Oder Gott hilft ohne Verzug. Und das, um das geht es, um das Ora et Labora. Und interessant finde ich auch noch so eben zu beten, so die geistlichen Aspekte zur Ruhe zu kommen. Gott suchen, nahe an seinem Herz zu sein. Das spirituelle Leben. Verbunden auch im Arbeiten, in einem Gleichgewicht. Und wenn wir Labora, was Arbeiten heisst, anschauen, ist auch dort wieder das Ora drin, also zu beten. Ganz wichtige Teil, immer die Verbindung zu haben mit Gott. Und die Bibel ist voll von diesen Themen zu Gebet. Betet ohne Unterlass, seid beharrlich im Gebet oder kommt und lasst uns anbeten. Aber auch die Arbeit, zum Beispiel Sprüche, die fleissige Hand hat Erfolg. Das, was wir tun mit Werk, sollen wir in seinem Namen tun. Bemüht euch, untadelig in Arbeiter zu sein. Und gleichzeitig 6 Tage sollen wir arbeiten. Am 7. Tag sollen wir zur Ruhe kommen. Also Ora et Labora wird uns in diesem Jahr begleiten. Jetzt wollen wir einsteigen in das Buch Esra. Und wie wir das immer machen, wenn wir ein neues Buch, biblisches Buch anschauen, wenn wir so ein bisschen die Einleitungsfragen stellen. Wer, wo, was, wenn, wie, für ein bisschen eine Einordnung zu machen. Also wer schreibt das Buch? Es ist Esra, ein geschickter Schriftgelehrter. Er erwähnt sich nicht selber und schreibt, ich, Esra, schreibe hier. Aber er redet von sich in der dritten Person, von sich selber in Kapitel 7 bis 9. Und von dem kann man davon ausgehen, dass er Esra hat geschrieben. Als Schriftgelehrter hat er studiert, hat er die Tora studiert, hat dem Volk das Gesetz erklärt, hat das Volk darunter unterrichtet. Und als Priester hat er Gott dient im Tempel, hat Opfer dargebracht, hat das Volk gesegnet und hat so ein bisschen eingeschaut für die Einhaltung der religiösen Vorschriften. Ich habe euch zwei Verse mitgebracht aus dem Esra, wo etwas beschreibt über ihn persönlich. Und zwar Esra 7,6. Esra war ein geschickter Schriftgelehrter, kündig im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israel, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Also er war ein geschickter Mann, aber Gott war mit ihm und hat ihn gesegnet. Wir sehen dort in diesem Vers, dass er Zugang hatte zu diesen Urkunden, Briefe und Schriften, Dokumente vom König in den königlichen Archiv. Und das hat nicht gerade jede Person gehabt. Aber wir werden immer wieder sehen, dass er das auch zitiert. Auch schon gerade im Kapitel 1, Vers 2 bis 3, das Kyros-Edikt kommt aus diesem Archiv. Und gleichzeitig sehen wir dann, zum Beispiel im Kapitel 4 und 5, wo ein bisschen Widerstand ist gekommen mit dem Bauen vom Tempel und Bauunterbruch gegeben, da werden Briefe zitiert. Briefe, wo steht, lasst in den Chroniken deiner Vorgänge nachforschen, ein Brief vom Statthalter Rehum. Also ganz interessant, dass er dort Gunst hatte beim König und hat Zugang zu den Archiven. Esra 7,10 steht nachher noch mal etwas über ihn. Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Und das ist etwas, was wir auch tun wollen. Irgendwie das Gesetz vom Herrn, die Bibel erforschen, aber nicht nur erforschen, sondern auch danach leben. Und so laden wir euch auch wieder ein. Die ein oder andere, wahrscheinlich Esra ist schon wieder gelesen. Wir haben es im Infomail geschrieben, wo wir so ein bisschen kommunizieren, wo wir dran sind. Ihr dürft euch gerne melden, wenn ihr das bekommen wollt. Und dort wollen wir euch auch einladen, das Wort zu erforschen, mitzulesen und nach dem Leseplan zu gehen. Einfach immer ein Kapitel pro Woche, das schaffen wir fast alle. Und möchte euch dort einladen, zu erforschen, was Gott zu uns sagen will. Es gibt so ein bisschen Diskussionen, dass vermutlich der Esra, vielleicht nicht nur Esra hat geschrieben, sondern auch die ganzen Chroniken. Ein Hinweis darauf ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt eure Bibeln aufschlägt, dass ihr seht, 2. Chronik 22, Vers 22 und 23 ist ziemlich identisch das, was in Esra 1 nochmal kommt. Das ist so ein Hinweis. Und vielleicht fragt ihr euch, wieso reden die immer von Esra und Nehemiah? Wir wollen doch jetzt Esra lesen. Und das ist in meiner Bibel einfach ein Buch. Und es ist so, dass ursprünglich die hebräische Bibel hat die Bücher nicht getrennt, sondern es war eigentlich ursprünglich ein Buch gewesen. Ein zusammenhängendes Werk. Man sieht es, oder man kann das herausfinden, sieht man es vielleicht nicht so schnell. Die Masoreten, also die Überlieferer von der hebräischen Bibel, die haben immer am Schluss so Kommentare gemacht und zum Beispiel Bemerkungen gemacht, weil es das der Mittelvers vom Buch ist. Und jetzt zum Beispiel am Ende von Esra, wie wir es jetzt in unserer Bibel drin haben, wird das nicht gemacht, sondern eigentlich nur am Ende von Esra Nehemia, also von Nehemia wird das dann gemacht. Und da sieht man dann, dass der Mittelvers Nehemia 3,32 wäre. Es gibt auch keine Schlussbemerkungen bei Esra, wie wir es hier drin haben, sondern eben erst am Esra Nehemia Schluss. Und das heisst eigentlich, wäre es ein zusammenhängendes Buch. Logisch ist natürlich, dass man irgendwo nachvollziehbar, dass man es trennt, weil es um die zwei Hauptfiguren unter anderem auch geht, um Esra, der so fast wie eine Geschichte darstellt, und dann um Nehemia auch. Ist eigentlich vielleicht die ein oder andere oder eine kleine Erklärung, warum wir das so machen. Für uns spielt es nicht so eine Rolle, wir werden eh beide Bücher studieren. Von dem her Kommen wir auch zum Nehemia. Wann ist das passiert? Der erste Vers verratet uns nur so halb. Also ich habe es nicht herausgefunden, wenn das erste, oder einfach so aus dem Stegreif, im ersten Jahr des Kyros von Persien. Es ist so, dass Babylonien ist gefallen und Persien ist die neue Weltmacht geworden. Das war 539 vor Christus. Und dann hat die Rückkehr angefangen eigentlich durch das Edikt von Kyros, das wir jetzt gerade nochmal lesen. Und im ersten Jahr des Kyros von Persien heisst nicht, dass er das erste Jahr regiert hat. Er hat das erste Jahr über Babylon regiert. Also er hat schon vorher regiert, aber es war das erste Jahr, wo er dort drin war. Also das ist so ein bisschen die Einordnung, wo wir irgendwo wie sind. Und mit dieser neuen Weltmacht von dem Kyros hat sich ganz viel verändert. Der persische König hat eine ganz andere Politik gemacht als Babylonier oder die Assyrer vorher. Und er hat eigentlich allen deportierten Völkern ermöglicht, wieder zurückzugehen. Er hat eigentlich Religionsfreiheit einberufen. Er hat gesagt, hey, geht wieder zurück und betet eure Götter an. Weil Gott ihn erweckt hat. Wir lesen jetzt genau im Text das Edikt. Und es ist interessant, es ist wirklich eine ganz andere Zeit angebrochen. Der Zeitraum vom Buch ist vielleicht noch interessant. Also so der Teil von Esra ist etwa 81 Jahre. Und nachher Nehemia 25 bis 30 Jahre. Also das ganze Buch 110 Jahre, wo wir jetzt da in einem Jahr durchnehmen. Das macht uns vielleicht auch ein bisschen entspannt, wenn es bei unserem Bauprojekt nicht so vorwärts geht, wie wir uns das manchmal wünschen. Wenn wir doch sagen, jetzt bauen wir da das Auge aus und nachher hoffe ich zwar schon nicht gerade, dass es 110 Jahre geht. Ja, um was geht es in diesem Buch? Es geht um den Rückzug von diesem Volk aus dieser Gefangenschaft, aus dem Exil und es geht um den Wiederaufbau vom Tempel. Der Wiederaufbau vom jüdischen Glaubensleben, der nicht gleich stattfinden konnte in Babylon. Und das werden wir alles vertiefen. Und der erste Teil ist so der Rückkehr oder Tempelbau. Ich habe euch da so ein bisschen eine Grafik mitgebracht, wo ihr es anschauen könnt unter dem Zerubabel. So Esra 1 bis 6 geht um, die Rückkehr und den Tempelbau. Es ist auch so ein bisschen in drei Etappen passiert. Was ist passiert? Das erfüllt wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias. Es ist noch einzigartig, dass der Esra da nicht beschreibt, um welche Prophezeiung das da ist erfüllt worden. Und der Jeremia, der hat etwa 660 bis 580 Jahre vor Christus, hat er dem Volk prophezeit, das haben wir schon Daniel ein bisschen angeschaut, ändert euer Leben. Von Grund auf, sonst werdet ihr vertrieben aus meiner Nähe und ich werde sonst den Tempel zerstören. Sie haben zusammengefasst, haben sie die 10 Gebote missachtet, sie haben den Sabbat nicht gehalten, das Sabbatjahr. Und dann sind sie in der Gefangenschaft, ups, da kommt da ein Wecker, ich muss auf Schlummern. Sie haben zusammengefasst, die 10 Gebote nicht eingehalten, Gottesdienst, Gott. Götzendienst war ein Thema. Und so sind sie in die Gefangenschaft gekommen. Und jetzt, wenn wir eben gerade eine Seite vorblättern, sehen wir interessanterweise in 2. Chronik 36, 21, in dieser Parallelstelle, dort zitiert er einen Vers, um welche Prophezeiung dass es da geht. Damit ging in Erfüllung, was der Herr durch den Propheten Jeremia vorausgesagt hatte. Das Land soll 70 Jahre lang brach liegen, bis alle Sabbatjahre nachgeholt sind, die Israel nicht eingehalten hat. Also daraus schließt sich, dass es sich um zwei oder vor allem um zwei Stellen handelt, um die 70 Jahre, wo das Volk in Gefangenschaft war. Wie das ist vorausgesagt worden, der Prophet Jeremia. Jeremia 25,11 ist wird erwähnt und Jeremia 29,10. 70 Jahre Gefangenschaft war also. Sie waren 70 Jahre in dem Babylon und jetzt können sie wieder zurück. Jetzt, wenn wir genauer her schauen, ihr erinnert euch sicher noch an die erste Predigt von Daniel 1. Natürlich, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht an die Zeit. Daniel 1 war 605 vor Christus. Das war die erste Deportationswelle, wo sie herkommen. Und jetzt, der Thomas Benziger, der ist ein Doktor Theologe, der ein bisschen mehr Ahnung hat mit Zeiten und so, rechnet nach der Rückkehr im 536. Also jetzt hier in diesem Kapitel lesen wir, dass sie zurückkommen. Und das sind 71 Jahre, also circa die 70 Jahre. Jetzt könnte man es auch noch anders rechnen, oder so macht es immer unser Doktor da, Benziger, und der sagt, man könnte rechnen von der Tempelzerstörung, bis dass der Tempel wieder aufgebaut ist, sie sage und schreibe auch wieder die 70 Jahre ungefähr. Und wir sehen, hey, Gott hat die Weltzeit absolut im Griff. Er wirkt, es ist vorausgesagt worden und genau so ist es eingetroffen. Genau so ist es gekommen. Und dort sind wir und um das geht es, dass jetzt die 70 Jahre durch sind und dass sie jetzt wieder zurückkommen. Und den Tempel können aufbauen. Und ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, was das für sie für eine Zusage war. Hey, ihr könnt zurück in eure Heimat. Wie schön ist es, wieder zurück in die Heimat zu kommen. Wir, die seit eh und je hier leben, ein Zurückkommen in eine Heimat, wenn du wirklich in ein anderes Land bist gekommen, mit anderen Sitten und Regeln. Was für eine Erleichterung, ich darf wieder heim. In mein gewohntes Umfeld. Und noch viel wichtiger für sie war, für die Juden damals war der Tempel. Wir können sogar zurück und wir können den zerstörten Tempel wieder aufbauen, in das Gotteshaus hineinkommen. Wir können uns das wahrscheinlich nicht ausmalen, wie krass das für sie war. Dass jetzt ein weltlicher König kommt und sagt, ihr könnt zurück in euer Zuhause, ihr könnt wieder in eure Heimat. Nicht mehr unterdrückt. Ihr könnt dort euer Glaubensleben wieder so aufbauen, wie ihr es gewohnt seid. Es hat in Corona so eine Phase gegeben, wo wir uns hier nicht treffen konnten. Und so nach diesem Jahr, zwei Corona, plötzlich haben wir zwar schon auch Wege wieder gefunden, daheim in der Glauben zu leben, mit der Glauben gleich leben können. Und gleich wie viele gesagt, wir vermissen das Zusammenkommen. Das gemeinsame Zusammenkommen als Volk. Und das haben sie in dem Ganzen so gehabt. Ich habe dann ein bisschen geforscht, und es war noch gar nicht so einfach, herauszufinden. Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, wie haben sie denn in der Zeit, in diesen 70 Jahren in Babylon, ihren Glauben gelebt? Es ist so, dass, muss ich gut schauen, wo ich es hier habe, dass etwas, was klar war, sie hier nicht mehr opfern konnten. Das hat ihnen ganz fest gefehlt. Sie haben weiter haben sie Gemeinschaft gehabt, sie haben sich auch zum Teil getroffen in Häusern. Und so die identitätsstiftenden Rituale, die haben sie sogar gerade extra ein bisschen mehr gemacht, um sich abzugrenzen gegenüber den Babyloniern. Also zum Beispiel so die strikte Einhaltung vom Sabbat, das haben sie durchgezogen. Die Beschneidung als Zeichen vom Bund mit Gott, das haben sie gemacht. Beachtung von Speisegebot und Reinheitsgesetz, das haben sie wie können machen. Interessant finde ich auch noch in der Gefangenschaft, also wieder so ein bisschen Blick zurück, wo wir jetzt eigentlich herkommen vom Daniel, liest man auch, dass sie wahrscheinlich das Schriftstudium hat sich entwickelt, weil sie einfach selber auch müssen. Das war bei uns in Corona vielleicht auch so gewesen, weil keine Predigt hast mehr im Tempel, haben sie vielleicht selber die Bibel vorgenommen und angefangen zu lesen. Also dort hat es so positive Entwicklungen. Aber das grösste Ding, das ihnen hat gefehlt, ist der Tempel. Das Opfer, die Opfergebote aus dem mosaischen Gesetz, sie haben nicht können opfern, sie haben das nicht dürfen. Ich habe mich dann gefragt, ja, die hätten doch in Babylon einfach einen Altar aufbauen können, wie im Alten Testament, und dort opfern. Aber wir haben dann im Büro ein bisschen darum geringen mit dem Seelen und mit dem Ethi. Und dann haben wir herausgefunden, dass in 5. Mose 12, da steht, dass der Herr, ich lese es vor, der Herr wird mitten in Israel einen Ort auswählen, an dem er selbst wohnen will. Nur dorthin sollt ihr gehen, um eure Brand- und Schlachtopfer darzubringen. Auch den 10. Teil unserer Ernte, eurer Abgabe für die Opfer und die erstgeborenen männlichen Tiere, könnt ihr dort abliefern. Wie alles, was ihr dem Herrn versprochen habt oder ihm freiwillig darbringen wollt. Also, es war verordnet gewesen, dass sie die ganzen Opferrituale in Babylon haben sie das nicht können machen. Das haben sie nur in Jerusalem dürfen machen, in diesem Tempel. Und so ist es für sie etwas Wichtiges von ihrem Glaubensleben. In diesem Tempel, einheitsstiftend zusammenkommen, haben sie das dann endlich wieder können, wo sie durch den Tempel aufbauen können. Also so der Opferdienst, wie in 3. Mose 16, durch Opfer wird Sühne für euch erwirkt, um euch zu reinigen von aller eurer Sünden werdet ihr rein vor dem Herrn. Also das haben sie wie in Babylon nicht machen können und das hat ihnen gefehlt. Also der Tempel, das Zusammenkommen, gemeinsam die Opferritual durchzuführen, die Versammlung, das Gebet. Und umso grösser wird für sie die Freude, dass sie wie zurückkommen können. Ich habe mich auch noch so ein bisschen gefragt, wie war der geistliche Zustand von diesem Volk? Haben sie eben den Glauben gleich ein bisschen weitergelebt oder sind sie erkaltet? Es gibt einen Prophet, Zacharia, der darauf Bezug nimmt, Zacharia 7, 3 bis 5, heute sind wir schon recht so Geschichtslektion. Bin ich gar nicht so gewöhnt von mir. Sollen wir auch weiterhin wegen des zerstörten Tempels im 5. Monat einen Fasten- und Trauertag einhalten, wie wir es schon so viele Jahre tun? Also sie haben einen Trauertag gemacht und gefastet. Da sprach der Herr, der allmächtige Gott, zu mir. Sagt dem ganzen Volk im Land und den Priestern, schon 70 Jahre lang fastet und trauert ihr im 5. und 7. Monat. Doch habt ihr das wirklich für mich getan? Das ist die steile Frage, die Gott wie sagt, habt ihr das, was ihr da gemacht, gefastet, wirklich für mich getan? Die Frage stellt sich vielleicht auch für uns. Habt ihr das wirklich für mich getan? Also der geistliche Zustand, bevor sie zurückkommen, ihr Glaube ist wahrscheinlich bei den einen oder anderen wirklich irgendwo ein bisschen religiös geworden, erkaltet, verrostet, wie wir es in der Einleitung hören. Und irgendwo vielleicht auch ein bisschen versandet, weil sie das Zusammenkommen in diesem Tempel, die Einheit nicht mehr. Noch eine letzte Prophezeiung, die auch Erfüllung geht. Und zwar hat Jeremia 27,22 gesagt, wegen der Tempelgeräte. Sie sollen nach Babel geführt werden und dort bleiben bis auf den Tag, an dem ich nach ihnen sehe, spricht der Herr. Und ich sie wieder zurückbringen lasse an diesem Ort. Also Tempelgeräte, wo wir jetzt endlich das ganze Kapitel noch lesen, kommen auch zurück. Und das ist auch prophezeit worden. Also ich lese nochmal. Kapitel 1. Verse 1 bis 9. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias geredet war, erfüllt wurde, erweckte der Herr den Geist Edekeib des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Königreich auch durch Schreiben ausrufen ließ. So spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm in Jerusalem, in Juda, ein Haus zu bauen. Wer nun unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei der Herr sein Gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem, in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel, des Gottes, der in Jerusalem wohnt. Und wer noch übrig ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, dem sollen die Leute seines Ortes helfen mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außerdem, was sie aus freiem Willen geben zum Haus Gottes in Jerusalem. Da machte sich die Obersten der Vaterhäuser aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten auf, alle deren Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen und das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Alle, die um sie her waren, unterstützten sie mit silbernen und goldenen Geräten, mit Gut, Vieh und Juwelen, außer dem, was sie freiwillig gaben. Der König Kyros brachte die Gefäße des Hauses des Herrn heraus, die Nebukadnezar aus Jerusalem mitgenommen und in das Haus seines Gottes getan hatte. Kyros, der König von Persien, tat sie heraus durch Mithredat, den Schatzmeister, der erzählte sie Sheshbazar, dem Fürsten Judas, ab. Das ist die Zahl, 30 goldene Becher, 1000 silberne Becken, 29 Messer. Ja, ich erspare noch jetzt die Aufzählung dort. Diese alle brachte er herauf mit denen, die aus der Gefangenschaft von Babylon nach Jerusalem hinaufzogen. Also das ist das Kapitel 1. Also Gott erweckt den weltlichen König. Auf jeden Fall anders als erwartet. Das Volk Israel hat sicher gedacht, Wenn wir mal wieder zurück können und die einen oder anderen haben die Prophezeiungen kennt und gewusst und haben darauf gewartet, eines Tages werden wir dann wieder zurückkommen. Der Daniel war wahrscheinlich so einer gewesen. Aber sie haben sicher nicht gedacht, dass er den Kyrus auswählt, der das ermöglicht. Sie haben wahrscheinlich gedacht, einer von uns wird herstehen und sagen, so komm, wir kehren zurück. Jetzt ist es dran, zurückzukommen. Oder sie vielleicht denkt, ja wenn, dann vielleicht der Priester Esra, der aufsteht und sieht, so Gott hat zu mir geredet oder ein Prophet und jetzt ziehen wir zurück und gehen nach Jerusalem. Nein, es war ein weltlicher König, der Gott hat erwirkt. Also interessant ist auch, dass das Wort erweckt im Zusammenhang mit dem Geist steht. Also Gott erweckt den Geist vom Kyrus. Der hebräische Begriff für Geist wird oft auch parallel dazu gebraucht mit dem Wort Herz. Geist und Herz. Also Gott hat durch den Geist sein Herz bewegt, sein Herz verändert. Dass er das hat verordnet. Also Gott bewegt sein Herz und der Kyrus fängt an, in Gottes Willen zu handeln zugunsten von seinem Volk. Aber eben anders als erwartet. Gott wirkt oft anders als erwartet, aber er ist am Werk. Und so wird der König als Werkzeug für Gott. Man kann aber nicht sagen, dass der sich jetzt gerade bekehrt und den Gott von den Juden hat als ihren Gott angenommen. Nein. Er hat nämlich die Verordnung auch allen anderen gesagt. Er hat nicht nur den Juden gesagt, geht zurück, sondern allen anderen hat er auch gesagt, geht auch zurück und betet eure Götter an. Aber Gott hat ihn gebraucht als Werkzeug. Und so ist auch bekannt, dass Kyrus, der Kyrus-Zylinder, den kann man heute, wo die Botschaft ist drin war, noch in Berlin, glaube ich, nicht im britischen Museum in London angeschaut werden. Also das ist das Edikt, ist in Keilschrift irgendwie in diesem Zylinder, ist so ein Zylinder, dort ist das Edikt geschrieben. Und dort steht eben auch, dass er das den anderen auch hat gesagt, dass sie können zurückgehen können. Jetzt der Kyrus, der hat natürlich auch ein bisschen Absichten gehabt. Es hat natürlich für ihn auch eine Strategie dahinter gehabt oder Vorteile. Ich meine, zufriedene Völker sind meistens weniger rebellisch als unzufriedene. Also er hat natürlich dort irgendwo auch Gunst vom Volk Israel abgeholt, indem er sie zurückgeschickt hat und gesagt, hey, ich bin ein Guter und ich bin jetzt sogar als Werkzeug von Gott, von eurem Gott. Er würde gebraucht. Also er hat daraus, muss man ehrlich sagen, auch gewisse Vorteile gehabt. Und die Juden haben so auch keinen Grund gehabt, gegen die Perser zu rebellieren, wenn ein König sagt, hey, geht zurück in eure Heimat. Also er hat sich dort natürlich ein bisschen politische Loyalität abgeholt. Zudem hat er wirtschaftliche Vorteile gehabt. Wenn natürlich ein Volk zurückgeht und eine Stadt wieder aufbaut, das gibt Geld, das gibt Steuern, das gibt Sicherheiten. Das hat er natürlich wahrscheinlich schon auch gewusst. Wenn ich die Leute wie zurückschicke, hat er so Vorteile für mich. Der kommt da leben und die vertrauen mir, die akzeptieren mich als Herrscher, weil ich mich sogar ihren Göttern unterordne. Es hat seine Herrschaft irgendwo ein bisschen legitimiert. Und er hatte so noch ein bisschen strategischen Nutzen gehabt. Das ganze Land Juda dort war natürlich auch ein bisschen eine Pufferzone gewesen, zwischen Ägypten, wo dort auch hätte kommen können. Also eine Pufferzone, wo ein Volk ist, wo dem loyal ist gegenüber dem König, wo sagt, ihr dürft wieder zurück. Also da merken wir, dass das Menschliche dann auch mitgeschwungen in dieser Erweckung von dem Kyros. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle deren Geist Gott erweckt hatte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Und wir sehen auch dort, das Volk ist schon erweckt worden. Und die richtige Reaktion, wenn der Geist erweckt oder unser Herz verändert, ist, stehen wir auf und gehen wir. Oder bleiben wir hocken. Und machen genau so weiter wie vorher. Also die Frage ist, wie reagieren wir, wenn Gott unser Herz berührt, wenn Gott unser Herz verändert, wenn Gott unser Herz erweckt. Und ich glaube, das kann so unterschiedlich aussehen. Aber Gott weckt Menschen. Gott weckt Menschen noch heute. Und das Volk hat sich aufgemacht, auf einen Weg gemacht. Und ich glaube auch, wahrscheinlich sind etliche, haben sich auch nicht aufgewacht, haben gesagt, ja, nein, jetzt warten wir mal ab. Jetzt gucken wir mal, ob das wirklich etwas wird. Lassen wir einfach mal die erste Welle gehen und vielleicht gehen wir dann später auch mit. Bist du schon von Gott erweckt worden? Lassen wir uns immer wieder von Gott erwecken. Wie reagierst du auf so einen Weckruf? Oder wie sieht so ein Weckruf aus? Das sind vielleicht so Fragen, die sich uns stellen. Ist es eine leisliche Stimme in unserem Inneren? Eine laute Stimme in unserem Inneren? Ein Traum? Eine Erkenntnis? Ein Erlebnis? Ein Wort aus der Bibel? Eine Prophezeiung? Eine logische Schlussfolgerung? Eine andere Person? Ein starkes Mitgefühl über eine Personengruppe? Eine Not über eine Situation, wie es vielleicht bei Nehemia war? Eine Offenbarung durch Gottes Wort? Ein Wort von einem Freund? Gerne würde ich wissen, wie Gott den Kyros hat erweckt. Wie war es bei ihm? Ist da irgendwie ein Zeichen vom Himmel angekommen? Oder hat ihn Gott wachgerüttelt und gesagt, du gehst jetzt zurück? Oder hat er eine leisliche Stimme gehabt? Es gibt ein paar Interpretationen. Zwei Theologen sagen, dass der Historiker Josephus hat davon berichtet, dass eines Tages der Daniel zum Kyros ist gegangen und ihm hat die Prophezeiung vorgelesen und gesagt, die 70 Jahre sind jetzt etwa langsam um. Wir gehen jetzt zurück. Und er hat dort vorgelesen und er sagt, der Josephus sagt, dass aufgrund von dem, wo der Daniel ihm die Prophezeiung hat gezeigt und das, was in der Bibel über den Kyros steht, sein Herz geweicht wurde. Und er das dann hat gemacht. Ja, so weckt Gott vielleicht uns in unserem Leben. Aber die Frage ist, drückst du auf Schlummern, wie ich das jetzt ein paar Mal gemacht habe? Das war also kein Fail. Und ich glaube, so reagieren wir eben oft, dass Gott uns irgendwo weckt, auf unterschiedliche Art und Weise. Aber unsere Reaktion ist nicht, wir stehen auf und gehen, sondern wir sagen, keine Zeit. Später dann. Aber der Kyros und auch die Menschen. Jetzt stelle ich ab. Der Kyros, aber auch die Menschen haben gehört. So unterschiedlich, wie Gott uns weckt, ist immer die Frage, wie reagieren wir? Und manchmal ist durch das Schlummern vergessen plötzlich wieder, Gott hat doch irgendwo wie geredet, Gott hat doch mir irgendwie ein Anliegen gegeben. Und so glaube ich auch, dass Gott vielleicht heute Morgen dich irgendwo wieder wecken will für ein Herzensanliegen. Dir irgendwo wieder einen Stopf in deinem Herz geben für etwas, was du schon lange träumst. Wo du den Weckruf eigentlich schon x-mal hast gehört, wo vielleicht Sachen über deinem Leben schon sind prophezeit worden von vielen anderen Menschen und wir müssen es wieder hören. Wir müssen vielleicht eben von Menschen oder heute vielleicht von mir geweckt werden oder vom Geist, für wieder daran erinnert zu werden, lass uns aufmachen und gehorsam das tun, das Wort erforschen auf du und tun. Und so wirkt Gott. Und ich weiss nicht, es wird so unterschiedlich sein. Ich habe mir auch überlegt, wo hat Gott mein Herz erweckt, oder wie weckt Gott mein Herz immer wieder? Ich merke so das Thema Einsamkeit, da würde ich immer wieder mega betroffen. Und wenn das irgendwie an mich herentragen würde, wenn ich wieder eine Statistik lese, dass ein Drittel oder jeder dritte Schweizer Gefühl von Einsamkeit hat, dann weckt Gott in mir irgendwo etwas von dem Anliegen, von dem Herzensanliegen, von dieser Not, von diesen Menschen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, hey, wie reagiere ich dann darauf? Bei dir sind es vielleicht ganz andere Sachen, wo Gott dich erweckt für Themen, für Völker. Vor über 10 Jahren hat Gott in unserer Gemeinde etwas, ein Herzensanliegen geweckt für Menschen, die hier herziehen, für Ausländer, die irgendwo nicht einmal die Sprache können, wo sich niemand darum um sie kümmert oder niemand ist vielleicht falsch gesehen. Und dort hat Gott das Herz von Menschen auf unserer Gemeinde erweckt und erweckt sie immer noch, wo diesen Menschen dienen. Und manchmal ist es vielleicht nicht so spektakulär. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich so in diesem Prozess war, vor weit über 10 Jahren. Es war in 2012. Ich habe Automechaniker gelernt, dann war ich mal am Acts und habe so einfach wie erlebt, dass Gott mein Leben verändert und mir so Liebe, Annahme und Freude gibt. Und dass er mir all das gibt, was ich brauche. Und irgendwo habe ich so eine junge Generation auch gesehen, die irgendwie suchend ist, die gesehen werden will, die eine Sehnsucht hat nach Liebe, nach Annahme. Und dann war so ein Prozess, ja, Business, Autohändler, ich habe es geliebt und war erfolgreich, ich hatte noch ein gutes Näschen gehabt. Aber dann gleich gemerkt, ja, nein, da Pastor und Theologie studiere, ich bin ein Büzer, ich bin Praktiker, ich bin nicht so ein Theoretiker. Und das war so ein Prozess von einem Jahr. Manchmal habe ich zu Gott gebetet, ich kann mich noch genau erinnern, Herr, wenn du mir die Nacht aufweckst, dann gehe ich an das ISDL. Und er hat mich nicht geweckt. Und so war es ein Prozess von einem Jahr, wo ich mit Menschen darüber geredet habe, wo ich gerungen habe mit Gott. Und gleichzeitig, wo ich im Moment habe gemerkt, wow, das war jetzt eine Bestätigung. Ich hatte so 3 Bücher. Ich hatte das Gefühl, Gott will mir helfen, diesen Entscheid zu treffen, ob ich jetzt Theologie studieren und wirklich in einen pastoralen Dienst. Und dann das eine war, eine Saat geht auf. Das andere vom, das ist vom Mauerhofer Erich, glaube ich, oder so. Das Gärtnerbuch, eine ganz spannende Geschichte. Ich habe es noch nie gelesen, weil ich näher was anderes. Und dann ist, ich glaube, das vom HP Nüsch. Ist gsi und dort ist so bei Billy Graham und das dritte ist gsi vom Heinz Struppler, das dünnste, oder? Das ist einfach so ein Dünn, History Maker, das ist etwas so dick. Und ich so, oh Herr, welches Buch ist es? Ah, das dünnste. Und ich habe vorher eine Zahl aufs Herz bekommen, 365. Und also das Gefühl hatte, ja, aber das wäre ja nicht das dünnste. Und dann habe ich gedacht, jetzt schaue ich, welches Buch hat 365 Seiten. Und Heinzis Buch, die letzte Seitenzahl, die draufsteht, ist 365. Und dort steht tatsächlich, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, schreibe mir eine E-Mail. Und weißt du, hey, Gott wirkt so spektakulär. Aber oft wirkt er ganz unspektakulär, indem er unser Herz bewegt, indem er unser Anliegen, eine Not für Menschen, indem er leise redet, indem er ganz sensibel redet. Und die Frage ist, wie reagieren wir auf die Weckung von Gott, auf den Wecker, auf den Weckruf? Schlummern, keine Zeit, morgen vielleicht. Oder irgendwann anders. Und ich möchte dich und mich einladen, dass wir uns von Gott auch immer wieder erwecken lassen. Die Band darf vorkommen, ich möchte gerne zum Schluss kommen. Und dann wollen wir eine Zeit von Anbetung hineingehen. Weil das war schlussendlich auch der Fokus. Er hat gesagt, geht zurück, dass ich wieder angebetet werden kann. Dass ihr mir wieder von ganzem Herzen begegnet. Gott erweckt Menschen, lässt uns seine Weckrufe nicht verpassen. Er hat die Welt im Griff, er greift ein, wirkt und versorgt. Und ich habe da so 3 Symbole mitgebracht, die ich dich ermutigen, persönlich wirklich sensibel auf die Weckrufe von Gott zu hören, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir eben beten, zur Ruhe kommen, unseren Blick in den Himmel richten und vielleicht eben in diesen leisigen Momenten, wo dann vielleicht die Welt drumherum laut schreit, auf die Weckrufe von Gott wie hören. Wo berührt uns Gott mit seinem Geist? Wo bewegt er unsere Herzen? Und das Zweite, dass wir wirklich auch beten, dass Gott uns erweckt. Also er weckt. Aber mein Gebet wird auch sein, Herr, weck uns. Dass er mich darf wecken, aber auch uns als Gemeinde. Dass wir immer wieder dürfen geweckt werden, aber dass so wirklich Schlüsselpersonen in unserer Gesellschaft, aus unserer Welt von Gott können geweckt werden, die weise und gute Entscheide treffen für unser Land, für unsere Schweiz. Darum finde ich es so wichtig, auch immer wieder neu für unsere Regierung zu beten, dass Gott unsere Regierung erweckt und Menschen führt und leitet, dass sie weise und gute Entscheidungen treffen. In der ganzen Weltpolitik brauchen wir es, glaube ich, einfach, dass Gott Menschen erweckt, die nach seinem Willen für Anfang wieder Entscheidungen treffen. Und darum glaube ich so, dass das Gebet wirklich ein wichtiger Aspekt ist im Thema Erweckung, im Thema Wiederherstellung, Erneuerung. Und das Dritte ist wirklich so die Einladung, das Wort Gottes zu studieren, auf sein Wort zu vertrauen, ihn besser kennenzulernen, dass wir vielleicht sogar so Daniels könnten sein, wo wir können zu dieser Erweckung beitragen, indem wir sagen, hey, Kyros, hast du eigentlich gesehen, da hier drin? Da stehen ganz weise Sachen. Wenn wir nach dem handeln und gehorsam das tun, dann wird auch plötzlich ganz viel verändert. Die wollen, dürfen aufstehen in unserem Moment von der Stille und dann zum Abschluss noch beten. Danke, Vater im Himmel, dass du wirkst, dass du unsere Welt im Griff hast. Danke, dass du eingreifst, vielleicht zwar anders, als wir es uns erwarten, aber dass wir auch gerade erwarten dürfen, dass du eingreifst in unseren Leben, in unseren Leuten, in unseren Gefangenschaften, an den Orten, wo wir wieder Herstellung, Veränderung brauchen in unserem Leben. Und danke, dass du jetzt in diesem Moment wie auch Sachen weg ist in uns. Und ich empfinde wirklich so, dass Gott heute irgendwo Sachen, wo du davon hast geträumt, die in deinem Herzen waren, wo Gott dir ein Anliegen, eine Not oder irgendwo ein Herzensthema oder ein Herzenstraum hat gegeben, wo irgendwo ist wieder verschlummert und ist versandert, dass Gott das heute einfach in dir wieder wirken will. Und führen holen. Dass du nicht aufhörst, wie zu träumen und zu sagen, mit Gottes Hilfe und mit ihm, wenn sie seinem Willen ist, gehen wir dort mutig Schritt und werden sehen, wie Veränderung, Erneuerung, Erweckung darf kommen. Danke, dass du das unsere Herzen dort erweckst, wo sie neu müssen erweckt werden. Und hilf uns wirklich in diesem Jahr. Einerseits so das Beten und mit Beten irgendwo nicht einfach möglichst viel zu beten, sondern mit Beten vor allem in deiner Nähe, in deiner Ruhe, aus deiner Ruhe raus zu arbeiten, dort wo wir sind. Dass wir dort auch neue geistliche Durchbrüche dürfen haben, sensibel dürfen hören, was du uns sagst und eben auch das dürfen tun, was du uns sagst, in deinem Namen Jesus. Und in unserem Leben soll wirklich das so zuvorderst stehen, dass du gross gemacht wirst, dass du angebetet wirst, dass du verherrlicht wirst. Und das wollen wir jetzt einfach auch tun. Amen.